Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag über der Urflut. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und schied es von der Finsternis. Und nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.
Für die rabbinischen Weisen hat die Nacht eine besondere Bedeutung. Es gibt die talmudische Aussage, dass die Nacht nur geschaffen wurde, damit man in ihr Tora lerne, was eine leichte Übertreibung ist. Also auch die rabbinischen Weisen gehen davon aus, dass die Welt ein bisschen dualistisch aufgebaut ist, wenn man so will. Es gibt Tag und Nacht. Es gibt deswegen auch Schlaf und einen Wachzustand. Es gibt Tod und Leben. Sie sagen zum Beispiel, dass diese Welt, in der wir jetzt leben, der Nacht gleiche und die kommende Welt, in die wir nach dieser Welt gelangen, sei wie der Tag.
Ein Vorgeschmack des Todes. Der Schlaf im Judentum. Eine Sendung von Tobias Kühn.
Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Schlaf. So überliefert es die biblische Tradition in der Genesis, dem ersten Buch der Tora.
Und Gott, der Ewige, sprach: Es ist nicht gut, dass Adam, der Mensch, allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, ein Wesen, das um ihn sei. Da ließ Gott einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und Gott nahm eine von Adams Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Er baute eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm.
Dieser Schlaf, in den der erste Mensch versetzt wurde, damit aus ihm ein zweites Wesen geschaffen werde, erfolgte am Tag und nicht in der Nacht.
Der Talmud, eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums, erzählt, dass ein rabbinischer Gelehrter einst meinte, Gott habe Adam deshalb in einen Schlaf versetzt, damit er nicht sehe, wie Eva, seine Frau, aus ihm geschaffen wird.
Aus Sicht dieses antiken Gelehrten hätte Adam seine Frau Eva möglicherweise abgelehnt, sagt Rabbiner Nathanael Olhoeft. Er lehrt an der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam.
Hätte er gesehen, wie sie von Gott gemacht wird, geformt wird, hergestellt wird, aus ihm selbst heraus, dann hätte er vielleicht ein Ekelgefühl bekommen und wäre nicht in der Lage gewesen, sich mit ihr zu vereinigen, was ja der Zweck des Ganzen war. Deswegen hat Gott ihnen einen Schlafzustand versetzt, damit das über ihn herübergeht, ohne dass er es mitbekommt.
Um den Schlaf ranken sich mehrere biblische Geschichten.
War der erste Schlaf von Gott auferlegt und übernatürlich, so war der zweite Schlaf, von dem die Bibel berichtet, durchaus natürlich.
Doch nach einem Midrasch, einer antiken jüdischen Schriftauslegung, scheint auch hier ein göttliches Wunder im Spiel gewesen zu sein.
Und Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Charan und kam an einen Ort, dort musste er übernachten, denn die Sonne war untergegangen. Da nahm er einen Stein, der dort war, und richtete ihn für seinen Kopf und legte sich hin am selben Ort. Und er träumte. Eine Leiter stand auf der Erde, die berührte mit der Spitze den Himmel. Und Engel Gottes stiegen auf ihr auf und nieder. Und Gott stand oben und sprach: Ich bin's, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und die Zahl deiner Nachkommen soll werden wie der Staub auf Erden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten.
Wenn man den Toratext selber liest, dann klingt es so, als wäre tatsächlich der Abend einfach eingetroffen und Jakob musste sich also niederlegen, um zu ruhen. Nach einem rabbinischen Midrasch ist es aber tatsächlich so passiert, dass der Abend auf wunderliche Weise früher gekommen ist. Das heißt, dass an diesem Tag die Sonne schneller unterging, als sie es gewöhnlich tat, weil Gott wollte, dass Jakob an diesem Ort schläft, damit er sich an diesem Ort offenbaren kann.
Den rabbinischen Gelehrten der Antike zufolge war dieser Ort, der spätere Tempelberg in Jerusalem, aus jüdischer Sicht der heiligste Ort überhaupt. Er gilt als der Nabel der Welt, als Tor des Himmels.
Wenn die Tora von Schlaf berichtet, geht es häufig darum, den Traum eines Schlafenden zu erzählen. Viele biblische Visionen, die von Gott an Menschen ergehen, geschehen als Teil eines Traums. Das heißt, Gott offenbart sich dem Menschen im Schlaf. So wendet sich Gott in einem Traumgesicht an Isaaks Schwager Laban und sagt ihm, er solle seinen Neffen Jakob nicht weiter verfolgen und bestrafen. Oder der Pharao hat verschiedene Träume, die das künftige Heil und Unheil Ägyptens ankündigen.
Einem einzigen Menschen jedoch offenbart sich Gott nicht in Träumen. Mose, der größten Gestalt des Judentums. Ihm erscheint Gott von Angesicht zu Angesicht.
Wenn ein Mensch auf einer höheren Stufe ist, dann ergeht das göttliche Wort an ihn halt nicht durch einen Traum, sondern durch viel intensivere Formen der Kommunikation. Das heißt, der Traum wird, wenn man so will, als eine niedrigere Form von Offenbarung wahrgenommen, als eine Vision im wachen Zustand.
Trotzdem respektierten die rabbinischen Weisen des Talmuds Träume.
Schon in der Antike kannte man den Schlaf als einen Zustand, in dem die Fantasie angeregt ist und der Mensch sich öffnet für Botschaften von außen.
Der Talmud geht davon aus, dass seit den letzten biblischen Propheten Haggai, Zecharia und Malachi im 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung Gott nicht mehr prophetisch mit den Menschen kommuniziert, sagt Rabbiner Netanel Olhöft.
Die Prophetie, die starke Form der Prophetie ist abgebrochen, aber die rabbinischen Weisen haben trotzdem gemeint, dass es gewisse Kanäle der Kommunikation, aber der viel subtileren Kommunikation zwischen Gott und den Menschen noch gibt. Eine Form waren bestimmte Hallstimmen, Bat Kol heißt das auf Hebräisch, eine kleine Stimme sozusagen, die erscheint und etwas verkündet. Anderes waren Vorzeichen, die man gesehen hat in der Umwelt oder wo auch immer. Aber auch Träume konnten theoretisch etwas offenbaren.
Die Rabbinen der Antike haben im Talmud eine Liste von Dingen zusammengestellt, die man im Traum sehen kann.
Sie versuchten zu erklären, was diese bedeuten. Oft handelt es sich um hebräische Wortspiele. Sieht man im Traum zum Beispiel einen Elefanten, dann könnte dies ein Vorzeichen dafür sein, dass im Leben des Träumenden bald ein Wunder geschieht.
Denn Elefant heißt auf Hebräisch Pil. Und das ähnlich klingende hebräische Wort Pele bedeutet Wunder.
Aber die rabbinischen Weisen haben auch da schon festgestellt, dass Träume eben ein sehr flexibles Rohmaterial sind. Und deswegen können Träume so und so ausgelegt werden. Und manchmal verwirklichen sie sich anders, als man denkt. Oder sie treten überhaupt nicht ein. Wenn man einen Traum hat, sollte man sich bemühen, ihn positiv zu deuten, damit die möglicherweise leicht prophetische Kraft, die in diesem angedeutet ist, positiv ausfällt.
Hat man also einen Traum, dessen Bedeutung nicht klar ist, dann sollte man versuchen, ihm etwas Gutes abzugewinnen. Auf diese Weise wird der Traum zu einem persönlichen Gebet dafür, dass das Gute eintreten möge und nicht das Schlechte, das man ebenso in den Traum hätte hineindeuten können.
In der Antike nahm dies manchmal ironische Züge an. Mit viel Witz wird davon berichtet, dass es Leute gab, die dafür Geld nahmen, die Träume so oder so zu deuten, und das Vorhergesagte dann auch eintrat. So erzählt der Talmud von dem Traumdeuter Bar Hadaya, der die Träume positiv deutete, wenn man ihn gut bezahlte, und negativ, wenn man ihn schlecht bezahlte.
Eines Tages jedoch soll der berühmte Gelehrte Rabba zufällig das geheime Traumbuch des Bar Hadaya gefunden haben. Und er las darin:
Alle Träume verwirklichen sich so, wie man sie deutet.
Aus jüdischer Sicht kommt alles von Gott. Und so kommen natürlich auch die schlechten Träume, die Albträume von Gott. Die Weisen des Talmuds äußern sich besorgt darüber, dass ein schlechter Traum tatsächlich prophetische Kraft entfalten und in die Realität eingreifen könnte. Dies gilt es zu verhindern.
Eine Möglichkeit ist das sogenannte Ta'anit Chalom, Das heißt, dass man ein Fasten macht. Der Traum deutet an, dass ein Unheil auf einen kommt. Und weil man das nicht möchte, nimmt man den Traum als Anlass, über das eigene Leben nachzudenken. Fastet deswegen, bringt sich selbst in einen Modus der Reue. Und dadurch hofft man nicht nur, dass der Traum abgewendet wird, sondern dass auch das eigene Leben wieder in bessere Bahnen gerät, sodass solche Träume dann überflüssig werden.
Eine andere Möglichkeit, mit einem schlechten Traum umzugehen, ist, dass man den Traum positiv umdeutet. Auf Hebräisch heißt dieses Prinzip Hatavat Chalom, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Gutmachen des Traums.
Das hat man teilweise richtig zeremoniell gemacht. Der Talmud berichtet, dass man selbst also vor drei Leuten, drei Zeugen sozusagen, fast einem Gericht, einem Beit Din, verkündet, dass man diesen Traum, den man gesehen hat, positiv deuten möchte. Und die anderen dann auch zustimmen und bestätigen, ja, sie möchten auch, dass dieser Traum positiv ausfalle. Und dadurch wandelt man ihn sozusagen oder versucht ihm die Kraft des Negativen zu nehmen und ihn in etwas Positives umzuwandeln.
Aus dem Wunsch heraus, es möge in der Nacht gar nicht erst zu schlechten Träumen und Gedanken kommen, sprechen religiöse Juden vor dem Einschlafen ein Gebet.
Gepriesen seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt, der bewirkt, dass die Bande des Schlafs auf meine Augen fallen und Schlummer auf meine Augenlider. Und der dem Augapfel Licht gibt. Dein Wille, ewiger mein Gott und Gott meiner Vorfahren sei es, dass du mich ruhen lässt in Frieden und wieder aufstehen zum Frieden. Meine Gedanken sollen mich nicht beunruhigen, weder schlechte Träume noch sündige Gedanken. Und mein Bett sei vollkommen vor dir. Gib meinen Augen Licht, damit ich nicht den Schlaf der Toten schlafe. Gesegnet seist du, Ewiger, der in seiner Herrlichkeit der ganzen Welt Licht gibt.
Die Nähe von Schlaf und Tod beschäftigt die Menschen seit jeher.
Laut jüdischer Tradition wird im Schlaf die Seele vom Körper getrennt, ähnlich wie im Tod.
Doch die Trennung während des Schlafs ist nicht vollständig. Deshalb kehre die Seele beim Aufwachen wieder in den Körper zurück, sagt Rabbiner Netanel Olhöft.
Der Mensch im Schlafzustand hat nur ein eingeschränktes Bewusstsein, in bestimmten Tiefschlafphasen ja überhaupt kein Bewusstsein. Und dieses Fehlen von Bewusstsein, von Wahrnehmung in dem Moment oder von Gedanken oder Gefühlen, innerem Erleben, das entspricht dem Tod sozusagen oder zumindest bestimmten Formen der Deutung des Todes in der jüdischen Tradition.
Die jüdischen Gelehrten der Antike gaben präzise an, zu welchem Teil der Mensch, während er schläft, tot ist. Sie legten fest, der Schlaf ist ein Sechzigstel des Todes.
Die rabbinischen Weisen haben bestimmte Zahlen, die sie immer verwenden, um Mindestmaße anzugeben. Zum Beispiel, wenn man in der Kaschrut, in den Gesetzen von koscheren Speisen, Mischungen hat von verbotenen mit erlaubten Speisen, dann ist ein Sechzigstel das Maß, das annulliert wird. Zum Beispiel, wenn eine verbotene Speise, die in eine erlaubte Speise fällt, nicht größer als ein Sechzigstel ist, dann ist sie ungültig sozusagen. Sie löst sich in dem Größeren auf. Und wenn man das anwenden möchte auf das Verhältnis von Tod und Schlaf, dann sagen die Weisen, dass der Schlaf ein Sechzigstel vom Tod ist. Das heißt, wie ein kleiner Tod, aber nicht vom Tod erfüllt. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Tod, aber er hat genügend Abstand auch vom Tod, um uns nicht Angst machen zu müssen.
Die jüdischen Mystiker des Mittelalters gingen davon aus, dass die Seele des Menschen jede Nacht vor Gott tritt. Im Sohar, dem bedeutendsten Schriftwerk der Kabbala, ist zu lesen:
In der Stunde, da der Mensch in sein Bett steigt und einschläft, verlässt ihn seine Seele und wird im Gerichtshof des himmlischen Königs gerichtet. Ist sie des Lebens würdig, kehrt sie am Ende des Schlafes in unsere Welt zurück.
Das heißt, ganz ähnlich wie vielleicht in der kommenden Welt oder nach dem Tod, die Seele tritt vor den göttlichen Richterthron und Gott prüft, ob diese Seele es wert ist, nochmal zurück auf die Erde zu dürfen, um am nächsten Tag weiterzuleben. Oder ob doch der Tod jetzt über sie kommen sollte und dann wird ihr einfach nicht gestattet, in den Körper zurückzugehen und deswegen wandelt dieser Schlaf sich in den Tod.
Weil im Judentum der Tod mit Unreinheit verbunden ist, verunreinigt sich der Mensch durch den Schlaf.
Die Abwesenheit der Seele macht den Körper zu einem toten Körper.
Und ein toter menschlicher Körper ist in der jüdischen Tradition das Unreinste, was es gibt. So heißt es im Sohar:
Alle Weltbewohner schmecken den Geschmack des Todes in der Stunde, da sie nachts in ihren Betten schlafen und die Nacht ihre Flügel über die Menschen ausbreitet. Und da sie diesen Todesgeschmack schmecken, streift auch ein Geist der Unreinheit durch die Welt. Ja, er verunreinigt die Welt und lässt sich auf den Händen des dadurch selbst unrein werdenden Menschen nieder.
Laut dem Talmud füllt, wenn die Seele während des Schlafs nicht im Körper ist, ein Ruach Ra, ein schlechter Geist, diese Leerstelle.
Wenn die Seele dann am Morgen in den Körper zurückkehrt und der Mensch aufwacht, verlasse dieser schlechte Geist den Körper wieder.
Doch etwas von ihm bleibt an den Fingerspitzen zurück. Daher soll sich der Mensch nach dem Aufwachen sogleich die Hände waschen.
Das ist zumindest eine Erklärung der rabbinischen Weisen. Eine andere ist, dass die Yadayim sind askaniyot, die Hände sind beschäftigt in der Nacht und berühren deswegen verschiedene Körperteile, die sie besser nicht berühren sollten. Und deswegen sollte man sie nach dem Erwachen waschen.
Hat man dies getan, so spricht man ein Gebet und einen Segensspruch, eine Bracha.
Mein Gott, die Seele, die du in mich gegeben hast, sie ist rein. Du hast sie erschaffen, du hast sie geformt, du hast sie mir eingehaucht, du behütest sie in mir. Du wirst sie einst von mir nehmen und sie mir in der Zukunft wiedergeben. Solange die Seele in mir ist, danke ich dir, ewiger mein Gott und Gott meiner Vorfahren, Meister aller Werke, Herr aller Seelen. Gelobt seist du, ewiger, der Seelen den Toten wiedergibt.
Das Bild vom Schlaf im Judentum mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Im Schlaf empfängt der Mensch göttliche Botschaften und dennoch ist der Schlaf ein Zustand, durch den sich der Mensch verunreinigt.
Doch was paradox wirkt, hat einen inneren Zusammenhang. Im Schlaf tritt der Mensch vor den Richterthron Gottes, so wie nach dem Tod. Die Weisen des Talmuds empfahlen, früh aufzustehen, am besten bevor die Sonne aufgeht. Schlaf am Tag war in ihren Augen etwas Schlechtes, ein Zeichen von Faulheit.
So warnte Rabbi Dossa ben Harkinas Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung.
Der lange Schlaf am Morgen, wie auch der Wein am Mittag, ziehen den Menschen aus der Welt.
Während des Tages zu schlafen, galt den Rabbinen als Zeitverschwendung. So hat sich im Judentum im Laufe der Jahrhunderte auch nie eine Kultur des Mittagsschlafs entwickelt, außer am Schabbat, dem wöchentlichen Ruhetag.
Onek Schabbat, das heißt, einen Genuss vom Schabbat zu haben, ist ein wichtiges Prinzip, eine wichtige Rechtsnorm der jüdischen Tradition. Deswegen sind Mahlzeiten größer, freudige Sachen mehrt man. Deswegen gilt auch der Mittagsschlaf am Schabbat als eine positive Sache.
Sowohl am Schabbat als auch an Wochentagen, im Zentrum des Lebens steht das Tora-Lernen. So wie man dies am Tag tut, sollte man damit auch die Nacht erhellen und von innen erfüllen. So galt es als besonders fromm und gilt es in sehr religiösen Kreisen bis heute, wenn man sich bemüht, zumindest einen Teil der Nacht wach zu bleiben, um Tora zu lernen.
Die rabbinischen Weisen erzählen, König David habe die Hälfte der Nacht dazu genutzt. Und über den Gaon von Vilna, einen der bedeutendsten jüdischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, sollen seine Kinder berichtet haben, ihr Vater habe jeden Tag gar nur 2 Stunden geschlafen. Und auch dies nicht am Stück, sondern 4-mal je eine halbe Stunde. Mehr zu schlafen hätte ihn von seinen Studien abgehalten.
Tora lernen. Das jüdische Ideal seit jeher. Hätte man die Gelehrten des Talmuds gefragt, was man bei Schlafstörungen tun kann, hätten sie vermutlich geantwortet:
Eigentlich gut, dann hat man einen Grund, wach zu bleiben und Tora zu lernen. Es fällt einem dann leichter, als wenn man sich überwinden müsste.
Sie hörten: Ein Vorgeschmack des Todes, der Schlaf im Judentum. Eine Sendung von Tobias Kühn. Es sprachen Ruth Schiefenbusch, Jean-Paul Beck und Thomas Lang. Ton und Technik: Christoph Maria Münch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Benedikt Schulz. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2022.